Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir darüber, ob auch wir bald bis 70 arbeiten müssen, um eben das staatliche Pensionsthema am Laufen zu halten. Wir sprechen auch wieder über das geplante Sparpaket und warum es effektiv untere Einkommen stärker abstraft als obere. Und wir sprechen über OnlyFans. Ja, ihr habt's richtig gehört, wir sprechen über OnlyFans, aber keine Sorge, wir als Finanzen verstehen machen jetzt kein OnlyFans. Zudem gibt's wieder einen interessanten Community-Blog, eure Fragen, unsere Antwort. Viel Spaß also beim Zuhören und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, Fragen und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute wieder mit dabei Matthias. Servus Matthias.
Hallo, grüß dich Philipp, freue mich, dass ich heute wieder mit dabei bin.
Matthias, du sitzt heute nicht im Kasten, wie ich sehe, du sitzt auch nicht im Büro, wo sitzt du heute, wo erreiche ich dich?
Ganz klassisch am Schreibtisch.
Herrlich. Schön, sieht man schön dein Whiteboard, da sind einige Sachen drauf. Ich gehe davon aus, du hast da gerade wieder ein Video gedreht. Ich freue mich schon drauf, was da wieder rauskommt.
Ja, ganz viel mit Steuern hat das zu tun.
Jawohl. Matthias, was hat dich diese Woche bewegt?
Ja, entsprechend des Skripts da hinter mir auf dem Whiteboard natürlich viele, viele Steuern, viele steuerliche Fragen, ein Arztbesuch, OnlyFans und eine Kooperation mit einer großen Versicherung. Womit sollen wir starten? Was hast du gerne?
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Am besten mit dem Schlimmsten, mit den Steuern.
Mit den Steuern, na scheiße. Ich habe das jetzt ganz nach hinten im Skript gegeben, also jetzt musst du eine andere Antwort schnell raussagen.
Dann nehmen wir den Arztbesuch.
Na perfekt, super. Wundervoll. Arztbesuch, gestern vor ein paar Tagen wieder einen privaten Arzt konsultiert. Warum? Einfach bessere Leistungen und vor allem bessere Diagnostik durfte ich da erfahren vor ein paar Jahren. Und entsprechend freue ich mich dann auch, dass wir über eine Kooperation mit einer größeren Versicherung sprechen dürfen, wo wir demnächst über das Thema private Krankenversicherung sprechen. Da habe ich nämlich kürzlich eine Umfrage auf meinem privaten Instagram-Account gemacht, habe gefragt, so hey Leute, wer hat denn überhaupt eine private Krankenversicherung? Und zu meinem Erstaunen, deutlich über 50% haben gesagt, ja, ich habe eine private Krankenversicherung. Und dann noch einmal knapp 25% haben gesagt, nein, ich habe keine, aber ich hätte gerne. Und nur eine Minderheit von, ich glaube, es waren nicht einmal 20%, haben gesagt, nein, ich will keine, ich brauche sowas nicht. Und ja, ich kann es jetzt als Betroffener sehr gut sagen, Gesundheit, wenn man sich leisten kann, eine private Krankenversicherung, zahlt sich auf jeden Fall aus. Und umso mehr freue ich mich wirklich auch dann auf das Video, auf die Reels, die da demnächst veröffentlicht werden. Und ja, somit spiele ich gleich den Ball wieder zurück zu dir, Philipp. Hast auch du eine Versicherung für deine Gesundheit oder vielleicht auch sogar eine Aktie, die so etwas in der Richtung abbildet?
Tatsächlich habe ich beides. Und zwar, ich habe die private Krankenversicherung, Gesundheitsversicherung, und natürlich auch eine private Unfallversicherung, die hat mir ja schon einmal unter anderem das Leben gerettet. Das klingt jetzt sehr dramatisch, also das Leben gerettet natürlich nicht, aber es hat mir auf jeden Fall einen Haufen Kosten erspart und einen Haufen Möglichkeiten ermöglicht, im Unfallfall sozusagen. Aber ja, ich habe eine private Krankenversicherung mit eben Sonderklasse auch, das zahle ich auch gern, und habe natürlich die gewissen Leistungen und habe auch die Möglichkeit eben dadurch Privatärzte zu konsultieren und die größten Part der Zahlungen oder der Kosten werden dann übernommen und überwiesen auf mein Konto. Und weil du gefragt hast, ob ich eine Aktie im Depot habe, ja, tatsächlich, die VIG habe ich im Depot. Zur VIG gehört ja unter anderem auch die Wiener Städtische und dort ist, habe ich zum Beispiel meine private Krankenversicherung. Und was auch noch spannend ist, die VIG ist ja wie andere oder viele andere österreichische Unternehmen, die börsennotiert sind, auch ein Dividendenzahler. Und heute, wo wir das aufnehmen, habe ich vorhin gerade in mein Depot geschaut, bei Flatex noch, weil dort habe ich meine österreichischen Aktien noch liegen, ist die 4G-Dividende heute eingetroffen. Also das ist wieder ein Grund zum Feiern. wenn ich dann die Abrechnung anschaue und da sehe Steuern, dann ist es nicht mehr so zum Feiern. Aber trotzdem, es ist grundsätzlich zum Feiern.
Das ist traurig, ja. Ich habe bei mir die VIG auch im Depot und schaue jetzt auch gerade in mein Trade Republic Depot. Heute sollte sie quasi ausgezahlt werden, die Dividende. Ich habe sie noch nicht erhalten, aber ein paar Stunden hat ja der Broker noch Zeit, mir das einzubuchen. Eigentlich auch großer Luxus, dass wir die Dividende heute erhalten, also auch wirklich schon gut geschrieben bekommen. Bei mir steht da drauf, 26. Also das war der Ex-Tag. Okay. Aber dass wir die Dividende heute wirklich ausbezahlt bekommen, ist ein großer Fortschritt, will ich meinen. Denn ich erinnere mich an Zeiten der Hello Bank vor einigen Jahren, wo ich mein erstes Depot hatte. Und Philipp, ob du es glaubst oder nicht, ich bilde mir ein, dass die tatsächliche Dividendengutschrift auf meinem Depot, dass das Wochen dazwischen offizieller Auszahlung der Dividende bis Gutschrift am Depot vergangen sind. Und heute, du hast es schon drinnen, ich werde sicher auch, spätestens morgen, wenn der Podcast online geht, habe ich sicher auch schon die Dividende erhalten. Richtig schön, dass das jetzt so schnell geht und wir nicht mehr wochenlang auf unsere Dividendeneinbuchung warten müssen.
Also wochenlang ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und was mich noch interessiert hat oder was mich auch noch getriggert hat und was ich auch noch unbedingt anmerken möchte, man kann halten vom Trump, was man will, aber was er da jetzt vor kurzem wieder raus posaunt hat oder was er mit seinen, neben den ganzen Zöllen und so weiter, hat er meines Erachtens ein sinnvolles Thema, und zwar das Trump-Konto. Das klingt natürlich wieder komisch, aber per se möchte er 1.000 Euro für Kinder haben. Das heißt, jedes Kind soll vom Government 1.000 Euro bekommen. Ich weiß jetzt nicht, welches Alter und so weiter, aber ich frage mich jetzt, könnte das in Österreich auch ein Teil des Pensionsproblems lösen? Und wenn man jetzt davon ausgeht, also ich sage immer ja oder jein vielleicht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man bei Geburt jedem Kind vom Staat aus 1.000 Euro, ungeachtet dessen, wo das Geld jetzt herkommt, auf das brauchen wir gar nicht eingehen, weil wir haben es eh nicht, aber nur rein hypothetisch, zur Geburt 1.000 Euro jedes Kind bekommen würde, dann natürlich breit gestreut investiert, bei sagen wir mal 7% pro Jahr, dann wäre das nach 65 Jahren 80.000 Euro. So, 80.000 ist echt nicht schlecht für das, dass man nur 1.000 Euro investiert und sonst dann nichts mehr. Ne? Das ist jetzt natürlich staatliches Geld und Anführungszeichen, aber der Staat greift dann ja eh wieder massiv zu, wenn es dann mit 65 zum Beispiel verkauft wird, weil angenommen, du hast keine Steuererleichterungen drauf und das ist wie gehabt, gehst ganz normal auf den Gewinn, dann hätte der Staat nach eben diesen 65 Jahren ca. 22.000 Euro an Steuern. Das heißt, er hätte es für 22-facht und das ist halt schon nicht schlecht, obwohl es natürlich eine längere Laufzeit ist oder lange Laufzeit, aber am Ende des Tages hätte der Staat eigentlich ja voller lukratives Steuereinkommen langfristig sehen. Aber ja, das wäre mein Zugang und ich glaube, das wäre eine sinnvolle Sache für Österreich auch, um eben einfach einen Teil dazu beizutragen, dass das klassische Standard Umlagesystem einfach blind entlastet wird. Natürlich ist es ein Long-Term-Game, weil wir reden jetzt von jetzt einführen, 65 Jahre, da sind wir beide nicht mehr auf der Welt vermutlich, aber trotzdem. Ja, aber vielleicht doch, stimmt, wir sind ja gerade einmal 30 oder nicht einmal noch 30. Stimmt, gut, dass du so ein bisschen jetzt geschaut hast. Was sagst du dazu? Würdest du das auch so sehen oder hast du da eine ganz andere Einstellung?
Ja, mir ist es im Grunde, ich kann das Thema nicht mehr hören, sag ich, du kennst meine Einstellung dazu. Dementsprechend will ich mich da jetzt auch gar nicht großartig äußern. Natürlich wäre es gut, wir wissen aber alle, dass es gewisse Fraktionen, gewisse Parteien, gewisse Interessensgruppen in Österreich gibt, die das Thema Kapitalmarkt als Teufelszeug verteufeln, die keinerlei Interesse haben, da auch nur irgendwas anzugreifen. Und das sind gar nicht so wenige. Natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung sind sie noch größer, weil viele dann auch bei diversen Medien arbeiten und das ganze Thema immer irgendwie ja in eine Richtung drängen. Und das hat keinen Sinn. Und dementsprechend habe ich da auch aufgehört, mich darüber aufzuregen, dass wir den Kapitalmarkt nicht nutzen oder sonstiges, sondern mache es quasi einfach nur für mich. Ich tue für mich Veranlagen und Vorsorgen am Kapitalmarkt. Anderes machen das zum Glück ähnlich und denen kann man nur beglückwünschen, dass sie sich nicht auf den Staat verlassen. Und naja, wir sind ja mit unserer Meinung nicht alleine. Sagt auch zum Beispiel, da habe ich einen Artikel in der Presse gelesen, der Werner Zenz, Vorstandssprecher des Bankhaus Spengler, Auch er fordert eine deutlich bessere Einstellung zum Kapitalmarkt. Ich habe mir da was rausgeschrieben, was er da in der Zeitung berichtet hat, in der Presse. Das mangelnde Bewusstsein, dass es einen Kapitalmarkt braucht, ist längst ein Wettbewerbsnachteil. Er appelliert an die Politik, den Kapitalmarkt endlich zu nutzen, um wichtige Bereiche zu finanzieren, die der Staat ohnehin nicht mehr stemmen kann. Und man kann, also da gibt's unzählige andere Beispiele für Aussagen von Top-Managern, von Experten auf dem Gebiet, die Ähnliches behaupten. Und von dem her, eine lange Antwort, ein langer Monolog zu einer kurzen Frage.
Stimmt, ein leidiges Thema. Was hat es noch so gegeben? Ich sehe in unserem Skript Insider-Käufe bei Kontron. Was hat es denn damit auf sich, Matthias?
Wie du weißt, bin ich ja seit 2017 Aktionär bei Kontron. Und man mag glauben, oh cool, seit 2017 in der Aktie drin, muss ja richtig mega gut gelaufen sein. Bin plus minus null, glaube 10-20% stehen zu Buche. Aber jetzt hat es kürzlich erst einen Insider-Kauf gegeben, also ein Großinvestor oder ein Großeigentümer, nämlich die Enocom Corporation. Da hat es einen Insider-Kauf gegeben. Und die hatte auch einen Aufsichtsratsmitglied bei der Kontron. Die haben ganze 55.000 Kontron-Aktien gekauft zu einem Volumen von 1,25 Millionen Euro. Und warum ist das spannend? Naja, grundsätzlich für meine Aktien nicht. Und auch für jeden, der sich jetzt denkt, puh, wenn die Insider kaufen, dann muss ich auch schnell kaufen. Auch das, eher mit Vorsicht zu genießen. Aber was heißt denn jetzt ein Insider-Kauf? Insider-Käufe, also Director-Stealings, die müssen natürlich immer gemeldet werden. Ad-hoc-Mitteilungen, die dann ausgesendet werden. Und es gibt auch Webseiten, wo man verschiedene Insider-Käufe von zum Beispiel unseren heimischen ATX-CEOs oder Vorstandsmitgliedern sieht. Es gibt das Ganze auch auf internationaler Ebene. Und Insider-Käufe, denen gewichtet man traditionell mehr Gewicht zu als Insider-Verkäufen. Natürlich ist ein Insider-Verkauf auch nie schön, wenn man in der Aktie drinnen ist. Aber man darf nicht vergessen, ein Verkauf kann immer 1000 verschiedene Gründe haben. Wohingegen ein Insider-Kauf in der Regel immer nur einen einzigen Grund hat. Nämlich irgendeiner, der in dem Unternehmen ziemlich gute Infos hat, ziemlich gute Kontakte hat, ist der Meinung, dass das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt zu günstig ist an der Börse und deckt sich daher mit Stücken an. Und das kann man jetzt als positives Signal werten. Ich habe jetzt von dieser Aktie, nachdem ich ja schon einige im Depot habe, keine nachgekauft. Das beeinflusst auch nicht mein Verhältnis zu der Aktie, aber es ist immer wieder einfach ein schönes Gefühl zu wissen, okay, da greift jetzt ein Insider zu. Andere Insider-Käufe in diesem Jahr hat es schon gegeben ohne Ende. Bei der Unica, bei der Babak, bei der Wienerberger, bei der Bohr, Dr. & Co., Voestalpine. Und wenn man dann auf die Daten schaut, wann diese Käufe stattgefunden haben, wenig überraschend, das war ziemlich genau an den schwärzesten Tagen dieses Jahres, also kurz nachdem der Trump seinen Zoll oder seinen Handelskrieg da gegenüber der Welt ausgedrückt hat. Also sprich, da waren auch die Privatanleger, die den Dip gekauft haben, genauso gut unterwegs, wie jetzt auch zum Beispiel von der Wienerberger, der Heimer Scheuch, der am 4.4. Wie viele Aktien sehe ich da jetzt gerade nicht, aber ich glaube, wenn das die Spalte ist im Gegenwert, dürften so 272.000 Euro gewesen sein, die er da rein investiert hat. Ja genau, das kommt gut hin. Also knapp 300.000 Euro hat Heimo Scheuch am 4.4. In Aktien der Wienerberger investiert, seither ein Plus von 20%. Aber wie gesagt, das war ziemlich genau am schwärzesten Tag dieses Jahres.
Und was man noch ergänzen müsste ist, weil du gesagt hast, wenn man gewisse Insider-Infos hat, das muss nicht immer der Fall sein, weil viele von den Vorständen, viele vom Aufsichtsrat oder so haben im Vergütungsbericht drin stehen, dass sie Aktienpakete kaufen müssen. Das ist nämlich so eine Vorgabe, das ist klar definiert. Die müssen dann pro Jahr gewisse Stückzahl unter Anführungszeichen oder einen gewissen Gegenwert an Aktien kaufen. Nur das noch. Das heißt, es muss nicht immer sein, dass dieser Insider, weil es klingt halt immer so, als würde das jetzt jemand sein, der alles Mögliche weiß und die Aktie dadurch dann explodieren wird. Das muss nicht zu 100% sein. Aber natürlich sind die Unternehmen drin, wenn die Zahlen wissen und die kaufen, dann sind sie Insider und das muss natürlich publiziert werden. Das ist eigentlich ganz wichtig und ja. Aber spannende Geschichte und zeigt aber trotzdem immer so ein bisschen Skin in the Game. Ist immer gut, wenn der Vorstand Skin in the Game hat, dann ist es in vielen Fällen ein gutes Zeichen eigentlich, dass sie dem Unternehmen oder in eigenen Stil vielleicht oder Führungsstil eher vertrauen, als wenn sie dauerhaft verkaufen. Wobei man das vielleicht auch nicht so sagen kann, weil Jeff Bezos zum Beispiel verkauft jedes Jahr 1 Million Aktien, glaube ich, seit Jahren. Der dürfte so viel haben, dass es wurscht ist, ne? Also an Aktien. Und ja, das ist spannend.
Genau, das ist das, was ich meinte. Also für einen Verkauf kann es wirklich 100.000 verschiedene Gründe geben. Und einen Aktienverkauf von Amazon-Aktien vom Jeff Bezos, den kann man halt nicht so viel gewichten wie zum Beispiel einen Insider-Kauf vom aktuellen Amazon-CEO.
Genau, das ist eine gute Ergänzung. Ja. Was mit Matthias, was ich jetzt diese Woche noch gesehen habe, und zwar OnlyFans steht anscheinend vor einem Milliardendeal. Also das klingt schon mal spannend, weil OnlyFans ist ja, für alle, die es nicht kennen, eine Videoplattform für Erwachsenen-Content, wenn man es so schön ausdrücken möchte. Und da gibt es jetzt eine News, entweder Verkauf oder Börsengang steht im Raum. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das Sinn oder nicht? Das werden wir dann sehen. Was aber auf jeden Fall spannend ist, bevor wir auf das IPO-Thema gehen, also das Börsengang-Thema gehen, grundsätzlich ist OnlyFans ein Wahnsinns Aufstiegsgeschichte. Also wenn man sich kurz einmal die Zahlen anschaut, ich habe da zwei Parts rausgesucht. 2018 offiziell sozusagen gelauncht, wobei eigentlich war schon 2016, mit 1 Million Kunden. Ist auch schon, also für unsere österreichischen Verhältnisse natürlich ein Haufen, aber das ist natürlich weltweit, das kann man so nicht sehen. Du zeigst mit dem Finger, du willst dir nur sagen.
Genau, also grundsätzlich nochmal für alle, ein OnlyFans ist ja quasi ein Software-as-a-Service-Modell. Man lädt Videos auf die Plattform hoch und verrechnet dann ein Abo an seine Fans. Und nur um das kurz einmal noch zu umreißen.
Genau, ein YouTube für bezahlten Zugang sozusagen und für Erwachsene vielmehr nicht.
Da hat sich's hinentwickelt. Das war ja nicht von Anfang an gedacht.
Genau, stimmt. Und wie gesagt, 2018 mit 1 Million Kunden gestartet sozusagen, 5 Millionen Umsatz und 2 Millionen Profit. Ist interessant und ein nette Einkommen. 2024 fast 8 Milliarden Umsatz und 775 Millionen Profit. Also dieser Anstieg in 6 Jahren, das ist unfassbar. Und weil du schon gesagt hast, Fun Fact, gell, gegründet ist es ja eigentlich worden, um Künstlern eine Plattform zu bieten, ihre Kunst oder Musik gegen Bezahlung an Private zu bringen. Könnte man jetzt relativ streng sehen, auch sagen, dass es jetzt auch nicht mehr Kunst ist, zwar auf einer anderen Schiene, aber dürfte auf jeden Fall eine lukrativere Kunst sein für die OnlyFans Bauer sozusagen. Und was ich da ganz spannend finde, jetzt ungeachtet dessen, dass wir sowas eigentlich nicht nutzen, aber es ist eigentlich ein faires Modell für die Creator dort, weil 80-20 ist das Modell, was ich so gelesen habe. 80% bekommen die Creator und 20% die Plattform. Und das ist halt schon ein Wahnsinn, weil damit verdienen viele dieser Creator, dieser Porn-Creator, massenhaft Geld, also wirklich viel Geld. Und also ja, das ist
besserer Share als Google und YouTube, oder?
Ja, also ein Wahnsinns-Share. Also 80-20, überleg einmal, das ist fast, also nicht weit weg von den 100%. Und das heißt, du kriegst fast alles für ich weiß nicht, ob das bei anderen so in Plattformen, wo du mit Werbung oder wie immer finanzierst oder andere Filme drehst, ob du da so einen Share-Deal bekommst. Glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, spannend. Ja,
allein bei YouTube. Ich glaube, von unseren YouTube-Werbeeinnahmen von 100% kriegt mal 50% Google oder über 50% und den Rest kriegen wir, die ja, paar 10, 20 Euro im Monat.
Ja, voll.
Google ist ja noch heftiger als der Staat.
Und jetzt ist die Frage, steht jetzt im Raum, wenn jetzt OnlyFans wirklich an die Börse geht, was ja Spekulation ist, ne? Dann ist ja die Frage, macht es Sinn, beim Börsengang zu kaufen? Das kann man pauschal meines Erachtens nicht so beantworten, weil natürlich gibt es extrem positive Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Meistens geht es am Anfang mal nach unten, bei vielen, was man so gesehen hat. Aber zum Beispiel, wenn man Uber anschaut, die haben, also was der dieser Fahrdienstleister oder Taxi in modern sozusagen, beim IPO, also beim Börsengang 37 Euro, heute 78. Das heißt fast ja, ein bisschen mehr als ja, 100%. Reddit, $46 und heute $104, also auch fast, auch über verdoppelt, ne? Aber Negativbeispiel, Beyond Meat, das ist die, was diese Fleischersatzprodukte was gebaut haben oder erfinden wollen, die sind beim IPO gestartet mit 57 Euro und heute sind es 2,74 Euro wert, also fast 100% Verlust, also 95% Verlust, die Kohle ist weg, ne? Und das wird sich vermutlich so schnell nicht mehr ändern. Somit kann man das nicht unbedingt pauschal beantworten. Also ich persönlich habe noch nie ein E-Book gekauft, oft hat man auch die Chance gar nicht, weil wir haben gar keine Broker, die solche amerikanischen IPOs oft einmal zeichnen lassen, weil da muss man ja vorher dann zeichnen und so die Stück kaufen, beziehungsweise sagen, man möchte die kaufen. Ist ja oft gar nicht möglich. In vielen Fällen hat es aber am Anfang nicht funktioniert und du kriegst sie meistens, oder meistens ist auch ein falsches Wort, oft nach dem IPO sogar günstiger und dann geht es oft einmal ab oder natürlich auch nicht, wie man bei B&M sieht. Ne? Wie stehst du dazu? Hast du schon ein IPO mitgemacht?
Also ich habe noch keinen IPO. Warum IPO? Was ist das überhaupt für eine Abkürzung? Initial Public Offering, also wirklich die Erstnotiz an der Börse, dafür steht eben IPO. Und da kann man, wenn man einen Broker in Amerika hat, direkt am ersten Handelstag quasi mitkaufen. Ja? Ich habe noch keinen mitgemacht, aber es macht doch meiner Ansicht nach wenig Sinn, da am Anfang rein zu stürzen, weil da ist auch immer eine gewisse Art von IPO-FOMO einfach, weil man sich denkt, okay, jetzt endlich ist das Unternehmen an der Börse, jetzt endlich kann ich mitverdienen. Das heißt, ich muss jetzt sofort reingehen. Ja, na gut, die Erwartungshaltung ist am Anfang bei so einem Börsengang natürlich immer extrem groß. Das Unternehmen hofft auf eine sehr hohe Bewertung und es wird auch stark beworben und dementsprechend ist die Bewertung häufig einmal deutlich höher, als was dann wirklich der faire Wert des Unternehmens ist. Und viele, vor allem jetzt retail-getriebene Privatanleger, kaufen dann einfach aus Angst, um irgendwas zu verpassen. Und diese Willkür, die treibt dann halt diesen Kurs nach oben oder die Bewertung am Anfang nach oben. Und es macht in meinen Augen nach überhaupt nichts aus, dass wir in Österreich mit unseren traditionellen Brokern keine IPOs zeichnen können, weil das ist sicherlich kein Verlust für die Privatanleger hier in Österreich. Was sind so die Sachen, die als Grund sind, warum man dann häufig sehr sinkende Kurse sieht? Naja, das Unternehmen muss sich ja mal im öffentlichen Licht behaupten. Es hat noch nie irgendwelche Rechenschaftsberichte oder Ähnliches abgeliefert und plötzlich sind die Augen von ganz vielen Analysten, von den Medien nochmal mit einem ganz anderen Blick auf dem Unternehmen drauf. Es ist extrem volatil in der Anfangsphase. Die Kurse schwanken, weil auch die Anlegeremotion schwankt. Es gibt keinen wirklichen Track Record. Also auch die Analysten tappen noch ein bisschen im Dunkeln, die sich quasi jetzt neu mit dem Unternehmen beschäftigen müssen. Das Unternehmen kann vielleicht noch hadern mit den ganzen Berichten, denen sie nachkommen müssen. Und auch ein wesentlicher Faktor, den viele vergessen, die Lock-up-Perioden für Insider-Verkäufe. Die beträgt meistens so 6 Monate. Sprich, wenn ich jetzt vor dem Börsengang im Unternehmen beteiligt war und ich möchte dann Anteile verkaufen, geht das nicht am Tag des IPOs. Das geht erst eine gewisse Zeit später, meistens eben 6 Monate, wo dann die ersten Investoren, die schon früher drinnen waren, erstmalig ihre Aktien verkaufen können. Und das ist eben auch der Grund, das kann dann wieder zu einem Abverkauf führen. Das kann dazu führen, dass eben auch dann noch Privatanleger nervöser werden und auf jeden Fall als negativ gewertet werden. Aber oft verkaufen die halt dennoch, auch wenn es Kursrückgänge gibt, mit einem enormen Return, weil die halt schon viel, viel früher drinnen waren. Das heißt, für das IPO ist auch das Marktumfeld natürlich extrem wichtig, dass sie zu einem guten Marktumfeld reinkommen. Und das haben wir, glaube ich, im Jahr, wann war das, 2021 gesehen, wo richtig viele IPOs angemeldet worden sind. Und ja, dementsprechend haben wir da auch schöne Beispiele, das schon ein paar genannt, Philipp, ich habe mir da auch ein paar rausschreiben lassen. Facebook, das IPO war im Mai 2012, Ausgabepreis 38 US-Dollar. Im September 2012, also wirklich wenige Monate später, 4 Monate später, war der Kurs um 55% geringer. Das heißt, du hättest schon als Privatanleger, Gratulation, über die Hälfte deines Geldes verloren. So, und ob du dann noch so ruhig da sitzt, Facebook, ganz eine neue Firma an der Börse, schlechtes Marktumfeld, ob du dann noch das Geld drinnen lässt, nachkaufst, ich glaube nicht. Natürlich steht die Aktie heute ganz woanders, aber es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Oder, du hast es auch angesprochen, Uber war auch kurz danach minus 44% tiefer. Lyft zum Beispiel, oder Lyft, weiß gar nicht, wie das ausspricht, LYFT auf jeden Fall, auch das IPO im März 2019. Das Tief nach dem IPO war bei 14 US-Dollar, 3 Jahre später, minus 80%. Robin Hood, ähnliches Beispiel, Juli 2021, Ausgabepreis 38 US-Dollar. Im Juni 2022, also ein Jahr später, minus 80%. Da war eben der Grund die abgelaufene Meme-Aktien-Euphorie, Regulatorik, sinkende Handelsaktivitäten und so weiter. Also man merkt, wenn ein Unternehmen neu in die Börse kommt, gibt es einen Hype. Da gibt es irgendwie Gründe, warum Privatanleger da unbedingt rein wollen. Und bis sich einmal dieser Hype wieder abflacht, bis das Unternehmen in diese Regulatorik der Berichte reinkommt, bis die Analysten gute Einschätzungen treffen können etc., das dauert einfach. Also auf gar keinen Fall irgendwelche IPOs kaufen, nur aus Angst, ich verpasse etwas. Weil die besten Einstiegszeitpunkte, die gibt's in der Regel erst dann, wenn das Unternehmen einmal unter echten Börsenbedingungen performt und dann wirklich auch klare Beurteilungen über das Geschäftsmodell und über die Zukunft, die man halt erst dann treffen kann, wenn das Ganze schon ein paar Monate oder Jahre läuft.
Man muss ja noch ergänzen, viele der Unternehmen, die da an die Börse gehen oder gegangen sind, 21, 22 und so, die waren ja nicht unbedingt profitabel. Ne? Also am Ende des Tages muss die Firma ja auch profitabel werden oder vielleicht sein dann irgendwann, also das ist das Ziel davon. Und dann stellt sich vielleicht ein nachhaltiges Wachstum an der Börse ein. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Part, weil nur die ganze Zeit Cash verbrennen, das spielt es dann halt auch nicht. Und die ganze Regulatorik, die kostet halt auch einen Haufen, erfordert einen Haufen Menschen. Und verschiedene, also da kommen riesige Kosten auf Firma zu und natürlich auch sehr viel Transparenz. Das, so du sagst, das, die FOMO beim IPO, ich bin mal IPO gesagt, du siehst, ich bin halt ein Bauernkind fast, ne?
FTSE, FTSE, es gibt so viele Börsenbegriffe, wo es kein richtig und kein falsch gibt.
Ja, also, ja, FOMO beim IPO ist nicht unbedingt, ja, muss man nicht unbedingt dabei sein, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, und vor allem, man gewinnt ja nichts, gell? Weil das sind Firmen, wenn die relevant werden für die ganze Welt, wenn das wirklich so der next big thing ist, dann verdienen irgendwie die großen Firmen sowieso dran, sei es jetzt über Werbeeinnahmen oder andere Tätigkeiten. Das heißt, ich partizipiere ja dennoch über den Erfolg der Firma. Oder sei es, weil ich irgendeine der großen US-Banken im Depot habe, die dieses IPO begleiten. Also auch da wieder Geld verdienen und auch da kann ich mitpartizipieren. Aber so in diese einzelnen Aktien, die quasi ganz jung rein sind, dass ich da reingehen muss, das ist jetzt nicht wirklich, das ist extrem unattraktiv, auch wenn es im ersten Blick sehr attraktiv erscheint. Philipp, Unternehmen, die nicht an der Börse sind, spannend für dich, also welche Unternehmen, die nicht an der Börse sind, würdest du gerne mitverdienen, wenn du es könntest?
Das habe ich mir tatsächlich schon mehrmals gedacht oder durchgedacht und da ist ganz klar, mein Number One wäre Red Bull, weil Red Bull ist einfach überall. Das ist so arg, du kannst eigentlich fast nichts mehr machen. Wurscht, ob es jetzt irgendein Lauf ist, irgendein Radl, irgendein Formel 1 schaue ich natürlich sehr gern. Überall ist Red Bull. Und die haben auch so viele Nischensportarten gesponsert und sind überall präsent. Ne? Und auf der anderen Seite haben sie, ich glaube, 2023 das erste Mal oder 2022, ich weiß nicht genau, haben sie das erste Mal die Zahlen veröffentlicht mit dem Umsatz und mit den Ausgaben. Und das Ding ist schon echt profitabel. Also wirklich ein Wahnsinn. Und die geben teilweise so viel Marketingkosten aus, Wahnsinn, also das verdienen viele andere Firmen nicht. Und ich habe mir das jetzt ja ein paar Mal angeschaut, also mehrmals schon die Zahlen angeschaut, das ist schon, ich glaube, zweimal oder sogar vielleicht schon dreimal haben sie die publiziert. Die steigen natürlich, ne? Und das ist ja auch der Sinn von einem Unternehmen, dass es wächst. Und in dem Fall wäre meines Erachtens Red Bull natürlich mein First Pick, wenn die wirklich einen Börsengang machen würden. Aber ich glaube, die Chancen stehen nicht so gut, weil ziemlich in zwei Händen, kann man fast sagen, ne? Oder sehr groß in zwei Händen, einmal beim Mateschitz, Sohn jetzt oder Foundation oder Holding oder wie auch immer da im Hintergrund agiert wird und einmal in Thailand. Ne? Ja, das wäre auf jeden Fall interessant für mich. Red Bull, auf der anderen Seite wäre auch Lego irgendwie spannend. Ich habe mir vor kurzem so einen Podcast angehört, ich glaube, das war der OMR-Podcast zu einem Lego-Vorstand, glaube ich. War ganz spannend, dass eher, glaube ich, aus nostalgischen Gründen, ja, weil Lego irgendwie einfach cool ist. Und das ist so ein Synonym für Bau, also für so Bausteine zum Spielen. Das ist so wie, also im Duden gibt es ja das ein oder andere Wort googeln zum Beispiel, ne? Das ist was im Internet suchen, kann man eigentlich sagen. Und Lego ist genau das Gleiche. Es gibt verschiedene Bausteine, aber Lego ist so der Überbegriff. Ja, gehen wir Lego spielen, bauen wir uns ein Lego-Haus. Also ich finde das trotzdem cool. Die Zahlen kenne ich bei Lego auch per se jetzt nicht. Also da würde ich Red Bull eher noch rein vom Fundamentalen her kaufen. Aber nachdem beide nicht an der Börse sind und wahrscheinlich auch nicht geplant ist, wäre das nur ein Wunschdenken. Hättest du was anderes?
Ich glaube, ich würde mich für Decathlon entscheiden. Das hört also irgendwie vom Gefühl her, auch da ich kenne die Zahlen nicht, das ist wirklich nur ein subjektives Gefühl, aber die Marke ist toll, die Produkte sind cool, das Unternehmen scheint ziemlich cool zu sein Und das wirkt für mich, als würde, hätte das Unternehmen das Potenzial, so ein stabiler Dividendenwert zu sein. Und das Einzige, was mich stören würde, ist, dass das Unternehmen in Frankreich notieren würde, sprich eine sehr hohe Quellensteuer. Aber ja, das wäre so mein Unternehmen.
Spannend, Decathlon. Ja, Decathlon war ja schon öfter einkaufen, super Geschäft. Matthias, was sagst du eigentlich dazu? Hackeln bis 70, geil, oder?
Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
Und das werden sich wahrscheinlich viele Dänen jetzt auch denken, weil in Dänemark wurde jetzt beschlossen, dass man erst mit 70 in Pension gehen soll. Also alle, die heute 55 Jahre alt sind, gratuliere, ihr werdet bis 70 hackeln, vermutlich in Dänemark. Und das Orge ist ja, das Parlament ist mit einer großen Mehrheit dafür. Und da geht es auch wieder um das Thema Pensionssystem stabilisieren, weil die Dänen haben seit 2006 immer oder öfter an die Lebenserwartung angepasst. So, und jetzt ist die Frage, wie weit können wir es noch steigern? Ne? Wie hoch können wir gehen im Alter? Weil 70 ist schon, also da sind wir schon näher am Ende des Lebens als am Anfang. Und das ist halt schon, also ja, und in Dänemark sind es mit 67 aktuell das Pensionsantrittsalter als höchstes in ganz Europa. Und also ich habe keine Ahnung, wie man das langfristig steigern muss. Irgendwie kommt man so vor, als wäre es wie bei uns. Sie geben das Problem einfach weiter an die nächste dänische Regierung, weil irgendwann können sie nicht mehr erhöhen. Irgendwann, wenn man dann bis 90 geht oder bis 100, vielleicht ja, weiß nicht. I don't know. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Variante, da weiter das zu steigern, um irgendwie das staatliche System demografisch zu stabilisieren. Also warum nur keine anderen Optionen in Anbetracht gezogen werden, verstehe ich nicht ganz. Und mit 70 erhöhen, das ist schon ein Wahnsinn. Oder was sagst du?
Ich sag dasselbe wie vorher. Zurück nach Österreich. Schauen wir uns mal unser Sparpaket an, weil unsere Regierung probiert ja jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen, es alles so, also unser Budget wieder zu sanieren. Und du hast ja da einige Punkte rausgeschrieben, die ja, wo es mir kalt den Rücken runterläuft.
Ja, weil wir wieder sehen, dass das Sparpaket wieder mal eher die Ärmsten trifft oder die, was am die geringsten Einkommen haben, weil die untersten 10% sollen 2,3% ihres Einkommens verlieren und die reichsten 10% 0,4%. Das klingt jetzt wenig, aber du verlierst doch einiges, weil der Klimabonus wird ja gestrichen. Ich meine, das, über den kann man sowieso streiten. Für viele war der aber doch recht wichtig. Dann Inflationsanpassung bei Familienbeihilfe wird wieder ausgesetzt oder nicht mehr, also es wird einfach nicht mehr angepasst. Das heißt, es steigt nicht mehr mit der Inflation. Genauso das Thema kalte Progression, die endlich abgeschafft worden ist, die kehrt wieder zurück. Juhu! Das heißt, wir werden nicht mehr mehr oder beziehungsweise weniger Steuern zahlen, wenn die Inflation wieder steigt. Also die Löhne steigen zwar im Normalfall, aber du zahlst da mehr Steuern, weil es einfach nicht mehr nach unten geht. Und das soll dem Staat jetzt wieder einiges an Geld bringen. Aber am Ende des Tages zahlen wir dann wieder drauf, so wie halt immer, ne? Und ja, das ist wieder mal eine spannende Geschichte, was sie da jetzt wieder machen. Und was kostet uns das jetzt, wenn wir sagen, die kalte Progression kehrt zurück? Bei 2000 Euro brutto im Monat ist das ungefähr 28 bis 30 Euro netto im Jahr weniger. Klingt jetzt nicht viel, aber wenn man es aufrechnet aufs ganze Erwerbsleben, ist es doch wieder viel. Bei 4.000 brutto sind wir schon fast bei 100 Euro pro Jahr. Und das ist dann auf längere Sicht aber doch einiges, gell, was uns da wieder entzogen wird und was wir dadurch nicht viel mehr Sinn haben, ne? Oder nicht viel mehr, was uns positiv dann wieder entgegenbringt. Weil du hast das ja selber vor kurzem geschrieben, wir haben bei einem Kontar und einem ZIP-Beitrag, glaube ich, wir haben ja kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.
Ja, und gelöst wird das mit noch mehr Einnahmen und mit noch mehr Steuern. Also gefühlt, es wird auch noch, also es ist ja nicht nur, dass uns weniger bleibt vom Gehalt, weil sich die Tarifstufen, weil einfach die kalte Progression quasi abgeschafft wird, sondern wir dürfen ja auch dann jetzt noch mehr zahlen. Also der reale Verlust für eine Person mit kleinem oder niedrigem Einkommen, aber auch für Leute mit mittleren, hohen Einkommen, der baut sich ja weiter auf. Allein die ICAT, ja, statt 13,80 Euro, werden in Zukunft 25 Euro im November dann abgebucht. Ja. Das sind 81% mehr. Also das ist ja nicht nichts. Für alle, die ein Klimaticket haben, für die heißt es nachdenken, kann ich mir oder will ich mir das auch in Zukunft leisten? Von 1095 Euro fürs Klimaticket Österreich, das ja auch schon ein heftiger Preis ist, 1.400 ab 2026, also eine Steigerung von fast 30%. Das sind über 100 Euro im Monat, die ich in Zukunft für das Klimaticket zahlen muss. Da unter den, also wir haben es auf Instagram auch als Reel gepostet, haben sich einige darunter gemeldet, die gesagt haben, sie überlegen sich jetzt sehr, sehr genau, ob sie das so wirklich noch kaufen werden oder eben, ob sie auf das regionale Klimaticket umsteigen, das immer noch, also das ebenfalls teurer wird, aber eben dann der Gesamtbetrag einfach nicht mehr so hoch wird. Der Reisepass, wir verreisen doch, glaube ich, alle sehr gerne, von 75,90 Euro auf 112 Euro. Das sind fast 50%, das ist ein Wertzuwachs von fast 50%, also eine Erhöhung der Gebühr. Dafür, dass ich 15 Minuten in einem kleinen Zimmer mit einem Beamten sitze, wo ich dem Beamten mitteile mit, ich hätte gerne einen neuen Reisepass, eine Unterschrift mir abhole, dann zum Schalter gehe, bezahle und das war's. Diese Steigerung von 50%, das kann's, also ich verstehe es nicht. Oder ich will es nicht verstehen. Das sind Dinge, über die kann ich mich gerne aufregen. Genauso wie halt Personalausweis oder das Ausstellen des Führerscheins, auch da knapp 50% mehr an Abgaben. Also das ist nicht, also das trifft jeden. Das trifft Leute mit kleinen Einkommen komplett gleich wie Leute mit großen Einkommen. Und ja, mir fehlen die Worte.
Ja, also vollkommen. Also was ich jetzt auch noch gefunden habe, ist eine Umwidmungsabgabe. Das ist auch spannend, weil das jetzt sozusagen, kann man sagen, eine Strafe für Grundstückbesitzer, weil wenn man jetzt Grundstücke umwidmet vom Grünland zu Bauland, was ja viele machen, und dann theoretisch weiterverkauft. Also oft eher waren das ja früher mal die Bauern oder oftmals die Bauern, die halt einfach viel Land haben und das dann umwidmen in Bauland. Da gibt's in Kärnten dann den Sonnenhügel da Richtung, also Klagenfurt Richtung Feldkirchen zu mir rauf in die Richtung. Da war früher alles Feld oder alles so schräg, also ein bisschen hügelig, und dort war alles Feld. Und jetzt sind natürlich ein Haufen Häuser drauf, also riesig, gell? So. Und jetzt kauft man ein Land oder hat man vielleicht ein Grünland, dann will man es verkaufen. So. Jetzt angenommen, man kauft 2010 für 10.000 Euro so ein Grünland. Widmet es um und verkauft es dann 2025 für 100.000, was ja in 15 Jahren jetzt nicht so eine brutale Steigerung ist. Ne? Also es ist viel, aber es ist dementsprechend der demografischen Wandel halt einfach geschuldet und so weiter. Dann zahlst du 30.000 Euro Steuern. Für das, dass du das Grundstück 15 Jahre in deinem Besitz gehabt hast, dann verkaufst und dann zahlst du 30.000 Euro Steuern neu. Natürlich, rückwirkend ist es jetzt nicht so, aber alle, die was jetzt heuer umgewidmet haben, ab 1.1.25, die fallen da schon rein. Das heißt, alle, was jetzt verkaufen und heuer umgewidmet haben, die trifft das schon voll. Und das ist halt echt der Wahnsinn. Es gibt da so gewisse Grenzen, aber trotzdem, du zahlst trotzdem immer. 30% ist so der Höchststeuersatz, um da zu sein. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man es runterbricht. Aber trotzdem, du zahlst jetzt, damit du dein Grundstück verkaufen darfst, dass du vielleicht schon länger eine Familie hast oder was auch immer, oder in Zukunft länger eine Familie hast. Das ist ein Wahnsinn. Oder vorher Grünland, dann zu Bauland, was ja vorher, warum soll man das jetzt noch umwidmen? Oder wenn es oft eh so schwierig ist. Ja, also das ist etwas, wo ich mir richtig aufregen kann. Ich habe zwar kein Grundstück jetzt, aber ich kenne viele, die das haben, die das vielleicht irgendwann verkaufen wollen, die es vielleicht noch umwidmen wollen. Also wirklich, wirklich, ja.
Ich glaube, das hat der Grund, warum das drinnen steht, hat, ich glaube, das jetzt muss sehr vorsichtig sein, ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass es ja in der SPÖ zwei Flügel gibt. Und aus diesem einen Flügel gab es ja so ein paar Umwidmungsdeals in der näheren Vergangenheit, die halt dem aktuellen Bundesgeschäftsführer, Bundesparteiführer, wie auch immer, den Andreas Babler, sauer aufgestoßen haben, dass quasi innerhalb der eigenen Partei, dass man da solche Umwidmungen gemacht hat und dass sich da jetzt SPÖ-Funktionäre sehr, sehr gut bereichert haben und keinerlei Steuern oder gezahlt haben und das alles noch so ein bisschen eine Hand wäscht die andere, wie sagt man, der Freundelwirtschaft. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir uns jetzt quasi alle über diese Umwidmungssteuer ein bisschen freuen dürfen. Noch mehr Kopfschütteln, es gibt so viel zum Kopfschütteln heute. Also die Regierung oder auch die generell die Parteien in Österreich, die sorgen ja immer wieder dafür, dass wir Aktionäre, wir, die sich um den eigenverantwortlichen langfristigen Vermögensaufbau Gedanken machen, bestraft werden. So auch Finanzminister Markus Matterbau, der keine Aktien hat, hat sich zum Beispiel jetzt vor letzter Woche, glaube ich, war das, in einer Pressekonferenz zum Thema Trinkgeld geäußert. Philipp, hast du mal in der Gastro gearbeitet oder irgendwo, wo man Trinkgeld bekommt?
Nein, habe ich nicht.
Gut, ich habe mal gearbeitet in der Gastro und Trinkgeld macht wirklich hat einen großen Teil von dem Gehalt ausgemacht und auch dafür gesorgt, dass man dann auch Monate danach immer noch gut leben konnte, selbst wenn man dann nicht mehr dort gearbeitet hat. Also es ist ein fixer Lohnbestandteil. Also man rechnet mit einem gewissen Trinkgeld. Und unser aktueller Finanzminister von der SPÖ ist jetzt der Meinung, Beiträge auch aus Trinkgeldern ziehen im Gegenzug auch Leistungen für die Beschäftigten nach sich. Wenn man weniger einzahlt, werden auch Pensionen und Arbeitslosengelder niedriger. So Marterbau. Also sprich, er sagt, wenn man jetzt wo arbeitet, wo man Trinkgeld bekommt und man sich und das Trinkgeld quasi einen Lohnbestandteil ausmacht, man verdient in der Regel weniger, man hat weniger, man zahlt weniger Sozialversicherungsbeiträge und bekommt, wenn man dann arbeitslos wird, entsprechend auch weniger Arbeitslosengeld und in der Pension auch weniger Pension. Und nachdem er Trinkgeld quasi steuer- und abgabenfrei ist, aber es dennoch quasi ein quasi Lohnbestandteil ist, hat man dann einen Nachteil. So seine Argumentation. Und so spricht er sich im Interesse der Beschäftigten für eine differenzierte Betrachtung aus und er meint quasi, dass man doch mal nachdenken sollte, ob Trinkgeld nicht einer Abgabenpflicht, also sozialversicherungspflichtig sein sollte. Ja, das ist ein Thema, das...
Das heißt, wenn ich jetzt beim nächsten Mal essen gehe oder wenn das dann beschlossen wäre und ihr dann meine 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro Trinkgeld gibt, freut sich der natürlich über das Trinkgeld. Auf der anderen Seite darf er dann wieder wahrscheinlich 25% abgeben oder was? Das ist super. Also
damit er sein Sozialversicherungskonto aufdeckt. Also es ist quasi keine Steuer, sondern wäre dann quasi eine Abgabe. Vielleicht ist Trinkgeld, das man mit der Karte zahlt, heute schon abgabenpflichtig, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in Zukunft, wenn es nach den Fantasien vom Herrn Matterbau geht, dann ist das etwas, was sicher irgendwann einmal jetzt zeitnah diskutiert wird. Ein Grund für mich, doch wieder das ein oder andere Stück Bargeld einzustecken, aber ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, voll. Also echt spannend. Und weil du gesagt hast, der Herr Finanzminister hat keine Aktien, was ich immer lustig finde, es steht ja jedem frei, zu kaufen oder zu investieren und auch mit zu profitieren. Es heißt immer so, so dagegen wettern und es ist alles ist schlecht und böse und das können ja Reiche, ist ja Blödsinn. Du kannst heute mit so viel kleinen Beträgen schon starten. Also jeder kann auch mit profitieren. Nur warum tut es nicht jeder? Ja, weil es viele nicht wissen, weil es viele nicht drüber trauen oder weiß nicht, warum. Die Frage haben wir, können wir schon stundenlang drüber philosophieren. Warum macht das nicht jeder? Das ist so die Frage wie Henne und Ei, kommt mir teilweise vor. Weil da gibt es keine wirkliche Antwort drauf.
Ja, auf jeden Fall, er sagt, jeder soll doch so vorsorgen, wie er es für richtig hält. Ganz spannende Aussage, aber was soll man anderes erwarten von einem Finanzminister von der SPÖ? Wir kommen weiter zu den Grünen, beziehungsweise zu Yannick Schetti von den NEOS. Auf Twitter habe ich einen Tweet von ihm gesehen, wo er einen Entschließungsantrag der Grünen gepostet hatte. Denn die Grünen wollten oder wollen eine, oder sie träumen von einer Sondersteuer für Sparer und Kleinanleger. Der Wunschgedanke ist, die KEST um weitere 6% anzuheben, um das das Gesundheitssystem besser finanzieren zu können. Sie nennen das Ganze eine Gesundheitsabgabe. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Du kannst doch nicht über noch höhere Steuern, also du kannst nicht ein Land oder ein Problem, das auf der Ausgabenseite liegt, mit noch höheren Steuern löschen. Also das führt am Ende zu nichts. Und dann, wo ich halt gesehen habe, okay, es ist ein Entschließungsantrag, weil mir gedacht, passt, gut, wird keine Bedeutung haben, weil sie werden dafür keine Mehrheit bekommen, es ist nicht rechtlich bindend, es kann einfach verschwinden. Das dient einfach nur dazu, um ein bisschen öffentlichen Druck, um Debatten anzustoßen. Und häufig wird das dann auch genutzt, um ein bisschen Medienwirksamkeit zu bekommen. Aber ich habe danach vorher noch einmal gegoogelt. Wenn man danach googelt nach Gesundheitsabgabe oder Grüne und KEST, da kommt nichts. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendwo aufgenommen worden. Von dem her, denke ich, ist es auch schon weg. Aber es zeigt halt einmal mehr, wer die Freunde der langfristigen Vorsorge sind, auch für Kleinanleger und Sparer, und wer die Gegner sind, wer nach mehr Steuern und so weiter schreit.
Und das Lustigste daran ist, es gibt ja eine Studie, ich weiß gar nicht mehr, woher die ist, oder ich glaube, die war ein Aktienbarometer.
2024,
ja. Genau, wo drin steht, dass die Grünen eigentlich den größten Anteil von Aktien haben. Und das ist schon wieder so, ja, also die Grünen Wählerschaft. Ja, genau, die Wählerschaft. Aber da kann man ja eigentlich oder geht man ja ein bisschen davon aus, dass wenn ich die da oben wähle von der jeweiligen Partei, dass ich da größtenteils die gleiche oder ähnliche Gesinnung habe. Anscheinend ist die grüne Partei komplett gegen, also anscheinend, wir wissen es ja eh, aber das ist wieder ein neuer spannender Part, weil, so du sagst, Brände löschen mit noch mehr Benzin also auf die Orte, das ist eine ganz gute Idee. Also vielleicht sollten sie mal, ja.
Ich sehe jetzt schon ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen reinkommen, weil wir über die Grünen schimpfen. Ja, kommen wir lieber weiter zu unserem nächsten Lieblingsthema. Drei Buchstabenfirmen, Community Blog.
Da hat uns wieder eine Mail erreicht und das ist genau eigentlich dein Part, glaube ich. Du kennst dich da nämlich auch gut aus.
Ich lese vor die E-Mail. Hallo, ich bin leider Kunde von einer drei Buchstabenfirma, die ich jetzt weglasse. Besitze ein Sparkonto von sowie ein Depot dort seit fast 1,5 Jahren. Jedoch möchte ich gerne von dort wegkommen und eventuell einen Depotübertrag zu Flatex machen. Wisst ihr, ob das grundsätzlich möglich ist, dort zu entkommen oder wäre es gescheiter, dort zu bleiben? Bin mit dem Angebot dort überhaupt nicht zufrieden. Passt, Mail erhalten. Und solche E-Mails bekommen wir tatsächlich leider öfter als uns lieb ist. Und ja, einmal verstehe ich natürlich die Aussage, ich bin dort nicht zufrieden. Vermutlich, und das ist nur eine Unterstellung, weiß die Person leider auch nicht, was genau sie eigentlich dort veranlagt hat. Vermutlich wurde ihr nur ein Produkt verkauft, das eben eine gute Provision bringt, das halbwegs zu den Anlagewünschen passt und ein Produkt mit hoher Gebühr, hohen Ausgabeaufschlägen, damit eben auch laufend die Provision hoch ist. Unterstellung, ich weiß. Ist mir bewusst. Wir kennen, wie gesagt, wir haben ausreichend E-Mails mit ausreichend Informationen erhalten, dass es leider immer wieder dieselbe Masche ist. Und ja, als Antwort zur Frage, was sind das für Produkte, die man von diversen Strukturvertrieben verkauft bekommt? Das sind entweder vorgebundene Lebensversicherungen mit extrem teuren Produktgebühren und Provisionen. Das sind meistens nicht die Lebensversicherungen, die sich über einen sehr langen Zeitraum kostengünstig auszahlen können, wenn man das möchte, sondern das sind eher teurere Produkte. Oder auf der anderen Seite, es können auch einfach nur Fondssparpläne sein. Seltener, aber kommt auch vor. Und dann sind es in der Regel eben Fondssparpläne, wo man am Anfang mal eine Provision abdrückt, dass man überhaupt einen Sparplan starten darf. Und gleichzeitig kommt dann noch ein Produkt obendrauf, das eben in der Regel laufende Kosten zwischen 1,8, 2,5% hat. Und einen Ausgabeaufschlag noch einmal den monatlich pro Ausführung zu zahlen ist von zwischen 4-6%. Und ja, das sind so die Themen, die dort draußen verkauft werden. Wenn man da drinnen ist, wenn man das mal gestartet hat, dann kann man sich überlegen, möchte ich das Ding jetzt weitermachen, möchte ich da weiter besparen, dann lohnt es sich auf jeden Fall mehr in die Materie einzutauchen und zu verstehen, was besitze ich. Wenn ich aber sage, nein, ich möchte raus von diesem Konstrukt, ich möchte verstehen, was ich mache und ich möchte es selbst machen, dann kann sich auch auszahlen, einen kompletten Cut zu machen. Zu akzeptieren, okay, das Geld, das ich dort jetzt veranlagt habe, wenn ich das raushole, mache ich jetzt ein großes Minus. Ich akzeptiere, okay, ich verliere jetzt 5.000 Euro, wenn ich da mein ganzes Geld raushole. Gut, jeder macht mal Fehler, jeder verliert einmal Geld. Und wenn man dann neu startet, ist es dann umso wichtiger, dass man dann in etwas investiert, wo man sich wirklich auskennt, wo man Transparenz hat, wo man weiß, warum macht man etwas. Und ich werde jetzt keinen Partner oder kein Produkt oder kein Angebot nennen, mit dem man starten könnte, weil das geht ja dann in dieselbe Richtung. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, ja, bitte nutze das Angebot von XY, mach das langfristig, sondern ich möchte einfach nur sagen, jeder, der dir irgendwie ein Finanzprodukt verkaufen möchte, der wird dir ein Produkt verkaufen und sagt, dass es nur langfristig Sinn macht, dran zu bleiben und dass es sich langfristig auszahlt und immer diese Langfristigkeit betonen. Das machen wir ja auch. Und der Unterschied zu den Dingen, die wir auf Instagram, in unserem Newsletter, auf YouTube vertreiben, das ist der Unterschied, dass die Produkte, die wir nach vorne ins Rampenlicht bringen, das sind breit gestreute ETFs, das sind eben die Sunrise Capital Fonds. Der Unterschied ist, dort gibt's keinen Ausgabeaufschlag, 0%, dort gibt's keine Konto- und Depotführung, 0 Euro, dort gibt's keinen, habe ich schon Ausgabeaufschlag gesagt, wenn nicht, dann sage ich es nochmal, keinen Ausgabeaufschlag. Und das sind einfach die Gründe, warum wir der Überzeugung sind, dass jeder, der sich eigenständig mit dem Thema beschäftigen soll, möchte, dort besser aufgehoben ist. Das ist unsere persönliche Meinung und deswegen treten wir diese Meinung breit. Weil natürlich, wenn du langfristig wo drinnen bleibst, kann es auf dem Kurs schön ausschauen. Nur wenn du trotzdem jedes Jahr eben diese 1,8% zahlen musst für deinen Fonds, wenn du jedes Mal den Ausgabeaufschlag von 4-6% zahlen musst, dann kann am Ende langfristig nichts überbleiben. Der Kurs des Fonds, der kann sich natürlich nach oben entwickeln. Aber das Geld, was am effektiv dann bei dir im Konto landet, das kann deutlich weniger sein. Und vor allem, wenn man dann noch die Provisionen wegrechnet, die da häufig verrechnet werden. Also da läuft einem, wenn man sich auskennt, wirklich schnell, ist wirklich sehr kalt den Rücken runter.
Und da habe ich ein eigenes Beispiel sozusagen, ich habe damals auch, also vor einigen Jahren, schon jetzt über 10 Jahre ist das eigentlich her, habe ich auch so ein Produkt abgeschlossen, zwar bei einem Versicherer, aber habe auch so eine Geschichte abgeschlossen, 2 oder 3 verschiedene sogar, weil natürlich wurde mir das verkauft, ne? Habe dann aber erst Jahre später gemerkt, dass das eigentlich nicht das Wahre ist, nachdem ich mich tiefer mit der generellen Thematik befasst habe und habe dann wirklich diesen Cut aufgemacht. Und damals habe ich knapp, ich will jetzt mal sagen, obwohl ich schon mehrere Tausend eingezahlt habe, habe ich so 2.000 oder 3.000 Euro Minus gemacht, aber nicht, weil der Kurs beschissen gestanden ist, sondern weil die ganzen Strafgebühren und Anführungszeichen, die Provisionen, die verrechnet worden sind oder noch nicht ganz verrechnet worden sind, die gewissen Vorteile, was da mit der Versicherungssteuer etc. dann hast, oft einmal einfach rückverrechnet worden sind. Und dann habe ich einfach 2.000 oder 3.000 Euro weniger rausbekommen. Wahnsinn. Also ich würde es aber wieder machen, weil diese 2.000 oder 3.000 Euro habe ich schon weit mehr reingeholt, nur aufgrund von den eigenen flexiblen Sachen, was man machen kann, die kostengünstig sind, wo wirklich die Performance, die machen, zu einem hohen Teil in deinem Depot bleiben oder bei dir bleiben und nicht irgendwer anders so viel mitverdient. Und das ist halt die Quintessenz. Geringe Gebühren, das haben wir 100-mal schon im Podcast gesagt und überall, aber es ist einfach ein Kernfaktor, Gebühren und am besten keine Ausgabeaufschläge oder irgendwelche anderen Sondergebühren, weil das schlägt alles auf deine Rendite und am Ende des Tages bleibt dir weniger über. Du trägst aber trotzdem das gleiche Risiko, dein Risiko. Und ja, das wäre dann alle, ist ja nicht fair dem Kunden gegenüber, aber es ist halt leider gängige Praxis, oft einmal.
Kommen wir zu einem schöneren Thema. Ein YouTube-Kommentar hat uns erreicht. Philipp, du hast ein Video zum Thema österreichische Dividendenaktien gemacht. Und da habe ich einen Kommentar entdeckt, der mir sehr gut gefallen hat. Ich lese ihn kurz mal vor und dann kannst du gerne deinen Input dazu geben. Zitat: Wenn ich mir überlege, dass ich irgendwann von diesen Dividenden leben muss, weil ich Pensionist bin oder einfach früh in den Ruhestand gehe, dann würde ich mich nicht auf unsere österreichischen Unternehmen verlassen. Zum Video der österreichischen Dividendenaktien. Da wir keine, also das habe ich geschrieben dann ins Skript, aber der zweite Zitat: Da wir in Österreich keine Aktienrente haben, ist es für die Firma nicht einmal so tragisch, wenn keine oder weniger Dividende bezahlt wird. In Amerika ist das anders. Hier kürzt man wirklich nur, wenn der Hut brennt oder man steigert sie eben einmal nicht. So, super Kommentar in meinen Augen, weil erstens Aktie ist Vorsorgevehikel, zweitens Politik hat in Österreich keinerlei Interesse, dass Leute privat vorsorgen anscheinend, und drittens mag es dann auch stimmen, dass es dann halt auch von den Unternehmern ganz eine andere Rolle hat, da eine Dividendenhistorie zu erzeugen. Wie siehst du das?
Ich bin sowieso nicht der Fan von All-In in irgendeinem Markt, aber da würde ich genauso sagen, All-In Amerika ist auch nicht das Wahre für mich halt persönlich. Somit gehört Österreich meines Erachtens mit dazu, aber natürlich würde ich auch nicht All-In Österreich gehen, weil genau aus diesen Gründen mitunter, aber auch weil die in der Historie einfach weit weniger performt haben im Vergleich zu amerikanischen Titeln oder vielleicht anderen Ländern. Und da wieder der Appell, wahrscheinlich eine gute Mischung macht es am Ende das aus, weil wenn ein Unternehmen kürzt, und wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, gewisse Unternehmen haben gekürzt, haben ausgesetzt, andere aber nicht. Und die sind aber jetzt wieder starke Zahlen. Das heißt, wenn sie aussetzen, heißt das ja nicht unbedingt, dass es für immer ist, sondern vielleicht nur für eine kurze Zeit, für eine gewisse Krise. Und dann kommen sie wieder zurück oder wie auch immer, ne? Somit auch hier breite Steuerung ist trotzdem wieder der Schlüssel und All-In ist sowieso immer schlecht. Das ist mein Input.
Ja, was ich jetzt auch noch hinzufügen möchte, ist, weil er das im Kommentar angesprochen hat, mit Amerika ist quasi ganz anders. In Amerika werden auch tatsächlich Dividenden deswegen 4-mal im Jahr ausgeschüttet, um eben dieses passive Einkommen oder dieses Zusatzeinkommen zu erzeugen, dass man wirklich was hat, worauf man sich verlassen kann. Und das haben wir in Österreich ja zum Beispiel nicht, beziehungsweise in Europa ist ja traditionell 1-mal im Jahr die Dividende, die dann ausbezahlt wird und nicht 4-mal im Jahr. Und das ist halt auch ein Unterschied. Und ja, in Amerika laufen halt oder malen die Mühlen ein bisschen anders als bei uns in Österreich. Bin gespannt, wo sich das hinentwickeln wird und ob wir vielleicht auch eines Tages einmal in Österreich viermal im Jahr eine Dividende auszahlen, weil wir haben ja in Österreich großartige Firmen, die schöne Gewinne erwirtschaften, an denen wir uns alle beteiligen können. Der Zugang war noch nie so leicht wie heute und man darf wirklich nur hoffen am Ende, dass sich das Ganze in eine bessere Richtung entwickelt. Stichwort bessere Richtung. Ich habe auch während des Podcasts jetzt auch meine Dividende von der VIG erhalten, Philipp. Also sowohl Flatex als auch Trade Republic haben heute die Dividende am Verrechnungskonto erhalten, beziehungsweise bei mir ist es das Girokonto von Trade Republic. Eine Sache stört mich halt, 6,22 Euro Steuern. Für eine Dividende von nicht einmal 20 Euro oder halt 22 Euro, 6,22 Euro Steuern. Ja, der Finanzminister klatscht in die Hand und freut sich, dass er das jetzt mehr auf dem Konto des Staatshaushalts hat.
Obwohl er keine Aktien hat.
Obwohl er keine Aktien hat. Er weiß gar nicht, wie gut sich das anfühlt, eine Dividende zu bekommen.
Genau. Er weiß, wie gut sich das anfühlt, wenn die Steuern reinprassen wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt wieder einen Haufen geredet. Wir sind schon weit fortgeschritten. Was können jetzt die Hörer aus dieser Folge mitnehmen? Also Quintessenz heute war eher ein schwieriges Thema, weil irgendwie wird alles teurer, alles ist schwierig. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem gut und wichtig, dass man über das Thema Geld spricht, dass man über das Thema Vorsorgen spricht, weil nur so kann man sich langfristige Pulvers aufbauen und vielleicht auch dem ein oder anderen trotzen, was einer Krise ist, was vielleicht Steuern sind, beziehungsweise die muss man sowieso zahlen, aber am Ende des Tages irgendwann ist vielleicht so weit, dass man da ein bisschen mehr reinbekommt aus Dividenden, aus irgendwelchen Kurserträgen, als die Steuer dann ausmacht oder gefühlt ausmacht, weil Steuer ist ja immer weniger, Gott sei Dank, trotzdem. Ich kann jetzt gar nicht allzu viel Positives dazu sagen, leider, heute. Oder hast du noch irgendwas, was man schön abrunden könnte?
Ja, du könntest noch erwähnen, wie viel Dividende du von der VIG bekommen hast und was du damit machen möchtest.
Wie viel habe ich bekommen? 30 Euro waren es circa. Und was mache ich damit? Ich werde es gleich wieder reinvestieren vermutlich. Ich kaufe mir wieder ein paar Aktien. Also nicht nur mit dem kleinen Betrag, weil da muss ich ja, Flatex muss ich ja primär investieren, weil da ist ja die Kaufgebühr ein bisschen höher wie bei Trade Republic. Aber ich kaufe wahrscheinlich wieder VIG eine Aktie nach, um einfach dort gleich wieder mehr Stücke dann zu haben. Ja, mal schauen. Vielleicht gehe ich auch ein Eis essen, aber ich glaube nicht.
Mit 30 Euro würde sich sogar auch schon ein Flug nach Mallorca auszahlen. Also hin und retour. Ich habe da ein Reel gemacht auf Instagram. Geht sich aus, also just saying.
Ah ja, wunderbar. Vielleicht schauen wir das einmal an.
Perfekt, Philipp, hat mir viel Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
Ebenso. Ciao, servus.